Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzurek und befasse mich seit ganz, ganz langer Zeit mit dem Thema Gründung und freue mich, dass wir heute über ein Thema sprechen, was beim Thema Gründung einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und für diejenigen, die meinen Podcast schon lange verfolgen, ganz bestimmt wissen, dass das bis dato sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich heute dich, lieber Thorsten, als Gast in meinem Podcast habe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank, Mona, für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, wir sind ja schon 2 Jahre zugange, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Hast du mich eben nochmal dran erinnert? Oh je, wo ist nur die Zeit geblieben? Aber wir waren uns ja beide einig, für alles ist die Zeit irgendwann reif und heute ist es soweit. Und erzähl mal ein bisschen zu dir und über dich. Warum beschäftigst du dich mit dem Thema Finanzierung?
Ja, sehr gerne. Also nochmal kurz auf das Thema mit die Zeit ist reif. Ne? Ich vertrete ja immer die Auffassung, es ist immer genau dann richtig, wenn es passiert. Deswegen ist genau jetzt der richtige Tag, dass wir darüber sprechen. Und warum beschäftige ich mich mit Finanzierung? Das liegt jetzt schon tatsächlich sehr lange zurück, nämlich roundabout 20 Jahre. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, eigentlich auch aus der Not heraus. Ich wollte ursprünglich mal Touristik studieren und war aber vom Abi her mit meinem Notendurchschnitt nicht so optimal aufgestellt, dass ich es hätte studieren können. Und dann hatte mir die Studierendenberatung gesagt, pass mal auf, mach doch erstmal Vivi, weil das Grundstudium ist irgendwie gleich. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, cool, ganz guter Vorschlag. So hätte mir eigentlich auch ausrechnen können, so viel Wartesemester kann ich gar nicht haben, um dann da noch reinzurutschen. Auf jeden Fall bin eher zufällig in diesen Bereich reingekommen und hatte mir dann den Schwerpunkt Entrepreneurship ausgewählt, obwohl ich gar nicht genau wusste, was das bedeutet, und hatte das Glück, einen sehr motivierenden Professor zu haben, der wirklich dieses Feuer für das Thema Unternehmertum in mir entfacht hat. Und ursprünglich, wie das dann so ist, wenn man da in so einem kreativen Umfeld ist und ganz viele Selbstständige oder angehende Selbstständige, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandersetzen, um sich herum hat, probiert man sich ganz viel aus. Und ich hatte einfach Bock, dann selbstständig zu sein. Und das war aber so organisch natürlich. Und ich habe dann einfach Sachen ausprobiert und habe mich mit Freunden zusammengetan. Das auch zum Thema, wie entstehen Gründerteams. Wir hatten im Vorfeld mal ganz kurz darüber gesprochen, war jetzt nicht so die optimale Findungsphase, was so gemeinsame Ziele, aber egal. Und wir wollten uns in der Gastronomie selbstständig machen.
Ach cool, okay.
Ja, wir sind auf die Suche gegangen, also mit dem eigenen Konzept, haben an dem Konzept gearbeitet, haben nach Standorten in ganz Deutschland gesucht und da war auch das Thema Finanzierung, zu dem ich zum damaligen Zeitpunkt überhaupt keine Berührungspunkte hatte. Und wir waren aus Bankensicht der Albtraum eigentlich. Ja, zusammengewürfelter Haufen, Freunde, die einfach sagen, wir machen das, weil wir Bock haben. Keiner von uns hatte Gastronomieerfahrung, keiner von uns hatte Kohle, keiner von uns hatte Sicherheiten. Und wir brauchten irgendwie roundabout 150.000 Euro, glaube ich, damals. Und waren dann bei der Sparkasse Düsseldorf, weil wir auch einen Standort in Düsseldorf hatten, und mussten diese Bank überzeugen. Und uns ist es gelungen, diese Bank zu überzeugen. Und zwar so sehr, dass der Bankberater, die E-Mail habe ich mir mal ausgedruckt und dann auch eingerahmt, uns cool. per E-Mail geschrieben hat, pass mal auf, egal ob Bürgschaftsbanken absagen, KfW absagt, NRW-Bank, also die Förderbanken absagen, wir als Sparkasse Düsseldorf stehen hinter diesem Vorhaben. Und das war ein Moment, wo ich festgestellt habe, okay, irgendwie, weil ich halt federführend Businessplan und so weiter geschrieben habe, gelingt es mir doch, Banken davon zu überzeugen, einem Vorhaben Geld zur Verfügung zu stellen, obwohl die Rahmenparameter erstmal gar nicht so gut sind. Und das hat dann auch meine Mission, die ich habe als Unternehmensberater, gute Unternehmerpersönlichkeiten mit einer guten Idee sollen nicht daran scheitern, dass sie keinen Zugang zu Kapital finden. Und damit bin ich dann angetreten, um die ganze Geschichte noch kurz abzuschließen. Wir haben uns dann erstmal nicht in der Gastronomie selbstständig gemacht, weil wir hatten zwar die Finanzierungszusage und hatten auch einen Standort und es gab einen bestimmten Tag, da sollten sowohl der Mietvertrag als auch der Kreditvertrag unterschrieben werden. Und an diesem Tag hat der Vermieter abgesagt noch.
Oh.
Das war echt ein harter, harter Rückschlag. Also auch da zum Thema Umgang mit Rückschlägen. Und wir haben es dann erstmal sein lassen. Wir haben uns dann später in der Gastronomie selbstständig gemacht. Aber das war so der Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie kann ich das scheinbar. Und dieser Prof, den ich erwähnt hatte, der hatte auch immer gesagt, es ist total wichtig, dass Unternehmende in Deutschland auch immer Menschen um sich herum haben, die sie unterstützen. Sei es jetzt am Anfang bei der Finanzierung oder auch im laufenden Prozess, also im Lebenszyklusprozess des Unternehmers bei der Finanzierung. Und das war dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Okay, ich gehe jetzt erstmal nicht in die Selbstständigkeit, in die Gastronomie. Und war vorher schon in einem Beratungsunternehmen, wo ich den ganzen Bereich der Finanzierungsberatung aufgebaut habe. Also hatte da dann auch so den Zugang nochmal zur Finanzierung und habe dann einfach gesagt, okay, ich möchte unbedingt selbstständig sein und bin dann da auch raus aus dem Beratungsunternehmen, habe mich 2008 selbstständig gemacht.
Sehr cool. Aber spannende Geschichte, ehrlich gesagt auch. Und weißt du, was mir direkt dazu eingefallen ist? Das war ja scheinbar für dich schon auch. Also rückblickend ein Schlüsselmoment, ne? Dass so dieser
Absolut.
Vermieter dann im letzten Moment dir quasi das Papier unter den Füßen weggezogen hat und ja damit in der Situation dir wahrscheinlich einen ziemlichen Dämpfer verpasst hat. Und ich finde immer interessant, dass wenn du dich mit Unternehmern unterhältst, mit Gründern unterhältst, es hat ganz oft solche Schlüsselmomente gegeben. Und wenn wir das ganz konkret auch mit Gründern machen, dann frage ich auch immer, was hat es denn da so in der Kindheit und in der Jugend vielleicht auch so an kleinen Schlüsselmomenten gegeben? Und da gibt es bei mir auch ein ganz besonderes Ereignis, nicht so mit den Konsequenzen wie bei dir, aber ich finde das immer total spannend, wenn man sich damit mal befasst, was ist da eigentlich in der Vergangenheit so passiert, was durftest du erleben und was hat dich ja letztendlich zu dem gebracht, was du heute bist und was hat diesen Prozess gefördert?
Ja, also ich finde das auch total spannend und so wie ich dich verfolge mit deiner Arbeit, ist es ja wahrscheinlich für dich noch viel wichtiger, auch mit den Menschen so zu arbeiten, weil du führst sie ja, wenn ich es richtig verstanden habe, durch den gesamten Gründungsprozess, ne? Bei mir ist es ja nur so ein ganz kleiner Baustein, nämlich der Finanzierungsprozess, der für viele wichtig ist, wenn sie denn Fremdkapital brauchen und auch eine große Herausforderung ist. Aber ich finde das auch total spannend, immer zu schauen, was war die Motivation, was hat dazu geführt. Und ich bin ja ein großer Verfechter davon, die Menschen auch immer zu sensibilisieren. Pass mal auf, im Laufe, selbst wenn wir die Finanzierung jetzt schaffen für dich, und ich gehe davon aus, dass wir sie schaffen, wenn wir zusammenarbeiten, dann bist du in der Selbstständigkeit, aber da wird es passieren, du wirst irgendwann mal stolpern, hinfallen und dann musst du wieder aufstehen. Und da ist es total cool eigentlich, wenn man in der Vergangenheit mal Momente hatte, wo man das schon mal tun musste. Ich weiß, du hast eine Leidenschaft für den Tennis. Ich komme aus dem Basketball, habe auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie Basketball meinen unternehmerischen Werdegang geprägt hat. Und da lernt man das halt einfach. Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Und ich habe ganz viele von diesen Momenten, die viele ja auch so als Scheitermomente erleben. Aber jetzt konkret dieser Fall mit dem Vermieter. Rückblickend, ich würde jetzt nicht sagen, das ist das Beste, was mir passieren konnte, aber da ist halt so viel Großartiges dann heraus entstanden. Von daher geht immer weiter, muss wieder aufstehen.
Deswegen sage ich zum Beispiel auch immer so schön, also Scheitern ist nicht das Ende, sondern ein Teil davon, ne? Weil
Ja.
es ist immer die Frage, was man daraus macht und wie man es auch in der Situation empfindet, ne? Das,
Ja. Absolut. Und man muss halt einfach durch. Ne? Scheitern ist auch ganz oft ein Anfang von etwas Neuem. Ich bin in letzter
Unbedingt.
Zeit, das sprengt wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen, aber viel als Speaker unterwegs auf sogenannten Fuck-Up-Nights,
Ja, ja.
weil ich einfach möchte, dass darüber gesprochen wird, über Scheitern, in Anführungsstrichen, über Fehlerkultur, aber nicht, um das jetzt einfach so abzufeiern und sagen, es ist total geil, dass ich gescheitert bin, sondern es geht ja eher darum, was nimmt man da daraus mit und das gehen ganz viele neuen Türen auf. Und mein Credo ist immer so, man muss dann, wenn man an so einem Scheitermoment ist und vielleicht festgestellt hat, okay, da an der Stelle geht es nicht weiter, dann muss man die Fähigkeit haben, loslassen zu können, um etwas Neues zu beginnen. Und das ist für viele nicht so einfach, so diesen Unterschied zwischen Aufgeben und Loslassen zu erkennen.
Ja,
Aber wie gesagt, ist jetzt nicht Thema
absolut.
hier.
Ja, aber ergänzend dazu finde ich das total super, dass du das machst, weil erstens, weil ich das ein sehr cooles Format finde und zweitens finde ich, dass wir eine unfassbar schlechte Fehlerkultur in
Ja,
Deutschland haben.
crazy, crazy schlecht.
Ja, genau. Und da können wir uns tatsächlich von den Amis ein bisschen was abgucken, finde ich. Denn auch wenn mal ein unternehmerisches Vorhaben vielleicht mal scheitern sollte, hey, ja, das heißt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin oder dann nicht mehr was Neues anfangen kann. Ja.
Ja, also ich frage Gründer, weil die bei mir gegenüber sitzen, so im Erstgespräch, jetzt wenn es um die Finanzierung geht, hatte ich ja auch schon im Vorgespräch gesagt, da kommt ganz oft natürlich das Thema, hey, was ist, wenn es da nicht funktioniert, dann habe ich da so viel Darlehen an der Backe, kann das nicht zurückzahlen. Und also dieses Thema, das mögliche Scheitern ist fast in jedem Gespräch mit drinne. Und ich versuche da immer zu sensibilisieren, aber echt mal zu fragen, ja, aber was ist denn jetzt wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Ne?
Ja.
Man stirbt ja nicht oder man verliert nicht seine Familie. Also hoffentlich hat man da noch den Rückhalt, aber es wird nicht wirklich was gravierend Schlimmes passieren. Einschränkend muss man natürlich sagen, das hast du ja auch gerade gesagt, in Deutschland ist es leider so, dass es halt auch schwierig für Unternehmer ist, wenn man einmal vermeintlich gescheitert ist mit Schufa und so weiter und so fort. Das gibt es ja
Ja.
Gott, also in den USA gibt es das ja alles gar nicht. Dieser Prof, von dem ich gesprochen hatte, mit dem waren wir auf Forschungsreise in den USA, haben da Startup-Unternehmen besucht und auch andere Universitäten, um zu schauen, wie da Entrepreneurship gelehrt wird. Das war halt, als wir da diese Gründer besucht haben, das war halt einfach bahnbrechend. Da waren halt Leute dabei, die haben vier Unternehmen schon vor die Wand gesetzt und kriegen immer noch 5 Millionen von Investoren, weil Investoren sagen, ist doch total geil, wenn der gescheitert ist, dann hat er was draus gelernt und wird diesen Fehler nicht nochmal machen. Also es ist eine komplett andere Denke. Also wenn du hier in Deutschland 2 Millionen versenkst, dann wird es ja richtig schwierig, um wieder
Ja.
erstmal auf die Füße. Gibt es auch Mittel und Wege, wird vielleicht auch latent besser, aber sind
Also
nicht
ich
die globalen Rahmenparameter.
kann da durchaus beiden Seiten etwas abgewinnen, ne? Aber was so diese Fehlerkultur und überhaupt auch diese Einstellung dazu betrifft, dürften wir uns da sehr viel von denen abgucken. Das finde ich wohl
Auf
auch,
jeden
ja.
Fall, ja.
Ja. Aber wir wollen heute über ein ganz konkretes Thema sprechen, denn ich habe mir natürlich überlegt, womit ich dich löchern kann,
Ja,
sozusagen.
gerne.
Und zwar folgendermaßen. Also in meinem Fall ist es so, dass ich halt ganz, ganz oft mit Existenzgründern zu tun habe, die eigentlich ein Business gründen wollen, was relativ wenig Kapital braucht, ja, wo man vielleicht davon reden kann, ne? Die brauchen ein Handy, die brauchen einen Laptop und ein schnelles Internet. Und dann können wir das schon mal loslegen. Und ich aber dann ganz oft feststelle, dass es eigentlich gut wäre, wenn zu Beginn ein bisschen Budget da ist, um eine gute Marketingstrategie aufzusetzen und das Ganze mal auf den Weg zu bringen, sage ich jetzt mal so. Und da stellt sich immer wieder die Frage, wenn dieses Budget, sagen wir 5.000, 10.000, 15.000, da will ich es jetzt gar nicht auf den Euro ankommen lassen, wenn wir da in der Situation sind, dass das tatsächlich nicht aus eigenen Mitteln bedient werden kann, was machen wir dann? Und da bin ich jetzt mal total gespannt, was du uns da mitgeben kannst, denn das finde ich super, super interessant, weil das einfach wirklich in meiner täglichen Arbeit, vorkommt.
Ja, gerne. Also die Gespräche führe ich auch sehr häufig. Also wenn Menschen mir im Erstgespräch gegenüber sitzen und sagen, ich habe da eine Idee und ich bin mir noch gar nicht genau sicher, wie viel Geld ich eigentlich brauche. Und wenn ich dann mit denen einsteige und sage, erzähl mir doch erstmal, was glaubst du denn, was du wirklich brauchst an Geld, erlebe ich ganz häufig erstmal die Tendenz, dass man er versucht erstmal möglichst wenig Geld aufzunehmen. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Vielleicht liegt es daran, dass man nicht so die Vorstellungskraft hat, wo kann ich das Geld denn herkommen, wenn ich jetzt sage, ich brauche 20.000 Euro. Weil für viele, das soll jetzt nicht abgehoben klingen, klingt das natürlich nach viel Geld, aber in der Finanzierungslandschaft sind 20.000 Euro nichts.
X, ja.
Ne? Also der durchschnittliche Kapitalbedarf bei mir, bei meinen Mandanten ist irgendwo so 100.000 Euro. Das muss es aber gar nicht sein, ne? Also man muss jetzt nicht sagen, es macht erst Sinn, mit 100.000 Euro anzufangen, über eine Finanzierung nachzudenken. Ich wollte nur darauf hinaus, dass viele gar nicht erstmal so ein Verständnis dafür haben, wie viel Geld könnte ich denn wirklich brauchen. Und dann versucht man eher so Step für Step zu denken. Ich fange erstmal an. Lauf los und wenn es dann gut läuft, hey, dann brauche ich kein Geld, alles richtig gemacht. Und wenn ich dann feststelle, okay, es läuft doch noch nicht so gut, dann kann ich mich ja drum bemühen, vielleicht nochmal das ein oder andere Darlehen aufzunehmen. Da muss man jetzt dazu sagen, da rate ich immer von ab, weil es immer schwieriger ist, Geld zu bekommen, wenn man erstmal losgelaufen ist und dann vielleicht Geld braucht, weil es nicht so läuft, wie man erwartet hat. Wenn man den Fall hat, ich laufe los, es läuft Bombe und ich möchte investieren, weil es dann noch besser laufen kann. Das ist ein guter Finanzierungscase. Aber ganz häufig ist der Case ja dann eher so, ich laufe los, es ist nicht so eingetreten, wie ich mir vorgestellt habe. Jetzt stelle ich fest, ich brauche Geld für Marketing, um dein Beispiel aufzunehmen. Dann ist es deutlich schwieriger, Banken zu überzeugen, weil die natürlich jetzt erstmal die Vergangenheit sehen und sagen, okay, hat jetzt noch nicht so funktioniert. Dann bin ich immer in der Erklärung drinne, ja, was mache ich denn jetzt, damit es wirklich besser wird? Und die Basis ist einfach eine ganz andere, weil ich erst mal gezeigt habe, ich habe mich verplant, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen empfehle ich immer, es ist viel, viel einfacher, ganz am Anfang Geld zu beantragen. Und das macht aus mehreren Gründen auch total viel Sinn. Weil wir haben ja gerade geschimpft über Deutschland, was Fehlerkultur angeht. Was Deutschland aber hat und weltweit führend, ist eine Fördermittellandschaft mit extrem viel Fördermöglichkeiten. Was Deutschland auf der anderen Seite wiederum nicht hat, ist, dass man einfach an sie herankommt. Das leider nicht. Aber es gibt sie. Und ich sag's immer, es gibt für jeden Topf Deckel, was Fördertöpfe angeht, weil, das hatten wir auch schon im Vorgespräch, jede Finanzierung oder jede Gründung ist individuell und das muss man sich auch sehr genau angucken. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel jetzt nicht in dem Podcast sagen, für all deine Gründerinnen wird dieses und jenes Förderprogramm am besten
Nee,
passen.
natürlich nicht.
Man muss es sich individuell angucken. Aber es gibt natürlich Tendenzen, wenn man jetzt mal nach dem Kapitalbedarf einfach gehen würde. Und Fördermittel haben einen charmanten Vorteil. Ich nehme jetzt einfach mal die KfW, das ist die Bundesförderbank. Bei Fördermitteln ist es so, wenn ich jetzt Geld beantrage, wir nehmen mal die Summe 50.000 Euro und muss natürlich darstellen, wofür brauche ich das Geld. Und es wird mir zugesagt, dann kann ich immer entscheiden, wie viel Geld möchte ich denn davon erstmal abrufen. Also abrufen bedeutet, bildlich gesprochen, es kommt auf
Nehmen.
mein Konto. Und wenn ich das Geld abgerufen habe, dann zahle ich für dieses Geld, was abgerufen ist, auch ganz normal den vereinbarten Zins und muss natürlich auch tilgen und so weiter. Und Geld, was ich noch nicht abgerufen habe, kann ich parken bei der KfW oder bei meiner Hausbank parken. Es ist mir aber erstmal zugesagt. Und wenn ich dann jetzt den Fall habe, okay, es läuft doch noch nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, ich brauche noch mal 15.000 Euro mehr, dann kann ich das Geld abrufen, muss aber keinen neuen Antrag stellen, weil es mir ja schon zugesagt ist. Und für Geld, was mir zugesagt wurde, was ich noch nicht abgerufen habe, zahle ich auch erstmal keinen Zinssatz. Es steht mir je nach Förderprogramm 6 oder 9 Monate erstmal zinsfrei zur Verfügung. Danach zahle ich einen ganz geringen Bereitstellungsprovision, liegt meistens so bei 0,15%. Aber ich habe einfach die Sicherheit, wenn ich das Geld brauche, dann kann ich darauf zurückgreifen. Nach meistens 12 Monaten muss ich mich dann entscheiden, wenn ich das Geld noch nicht abgerufen habe, brauche ich das Geld noch? Wenn nicht, kann ich es kostenfrei zurückgehen lassen. Also das ist eigentlich eine super Möglichkeit zu sagen, ich schaffe mir Reserven, ohne dann nochmal einen neuen Antrag stellen zu müssen. Und von daher empfehle ich auch grundsätzlich immer, viel mit Reserven zu arbeiten, weil die Statistik zeigt es ganz klar. Also es ist ja generell so, ich möchte jetzt nicht entmutigen, dass in den ersten 3 Jahren sehr viele Existenzgründungen wieder aufgegeben werden. Und einer der häufigsten Gründe, warum dies erfolgt, sind Finanzierungsfehler, weil ich einfach zu kurz finanziert habe. Und in dem Beispiel, was du gerade genannt hattest, dass du sagst, du siehst da immer noch so ein Budget für Marketing, kann ich nur unterstützen. Über Marketing wird viel zu wenig drüber nachgedacht im Rahmen von Gründungsprozessen. Was aber ein anderes Thema wahrscheinlich ist bei deinen Mandanten, die du begleitest, ist das Thema Betriebsmittel, also die eigenen Lebenshaltungskosten vorfinanzieren. Klar kommt, ist ja dein Fachthema, viel erstmal aus dem Gründungszuschuss raus, aber
Ja.
der läuft ja auch
Irgendwann aus.
irgendwann aus. Und da wäre es ganz gut, auch sich das anzugucken. Und das trauen sich viele nicht, weil es gibt so ein bisschen die Denke, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, eine Bank oder auch Förderbanken würden so etwas nicht finanzieren, also Lebenshaltungskosten vorfinanzieren. Das tun Banken natürlich, das ist ganz normal im Szenario verankert. Natürlich nicht. Ich habe oft auch Gespräche, hey, ich würde gern für 24 Monate meine Lebenshaltungskosten vorfinanzieren. Das nicht. Man sagt im Rahmen einer Bankenfinanzierung, alles bis zu 12 Monate ist darstellbar und da macht es total Sinn, da wirklich sich mal Gedanken zu machen, über nachzudenken, möchte ich nicht einfach ein bisschen mehr finanzieren, um einfach diese Sicherheit zu haben.
Ja, ich glaube einfach, dass, und da gehöre ich tatsächlich auch zu, dass man natürlich vor diesem oder dass man ja immer denkt, ja, okay, ein Darlehen brauche ich jetzt. Zum Beispiel, aber ich möchte halt nicht mehr Darlehen aufnehmen als unbedingt nötig und möchte natürlich diese Schulden auch möglichst schnell wieder loswerden. Ne? Das ist natürlich eine Denke, glaube ich, die auf der einen Seite viele Frauen, glaube ich, haben. Das wäre so mein Erfahrungswert auf jeden Fall. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du das ebenfalls so erfährst.
Ja, definitiv.
Und auf der anderen Seite auch, ne, so vielleicht diesen, ja, so diese gesellschaftliche Komponente, die wir ja irgendwo einfach noch haben, ne, so, ne, Schulden sind ja, ne, ich sage jetzt bewusst Schulden, ja, nicht Darlehen oder Kredit, ne, das ist ja ein Stück weit auch negativ, behaftet. Aber ich finde, dass es im Unternehmenskontext, wenn das einfach sauber kalkuliert und durchdacht ist, ja überhaupt gar nichts Negatives ist, ganz im Gegenteil.
Ja, absolut. Also ich sage auch immer, erstmal Eigenkapital ist gerade in der heutigen Zeit das wichtigste Gut, was man haben kann. Und tendiere auch ganz häufig dazu, wenn es Möglichkeiten gibt, an gute Zinskonditionen heranzukommen, an gute Förderdarlehen, doch vielleicht eine gute Mischung zu machen mit Eigenkapital und Fremdkapital. Und dann macht es total Sinn. Aber ich kann das bestätigen, was du gesagt hast. Gerade Frauen tendieren eher dazu, hatte ich auch im Vorgespräch gesagt, so diese natürliche Grenze ist bei denen gefühlt, nehme ich zumindest so wahr, 100.000 Euro. Alles, was drüber ist, verlassen sie die Komfortzone und die Wohlfühlzone und eher kurze Laufzeiten. Das Gute ist jetzt erstmal auch bei Förderdarlehen, man kann sich die Laufzeiten ja aussuchen. Ne? Man kann sagen, ich möchte 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre. Was ich immer empfehle, ist, gerade wenn man eine Existenzgründung neu aufbaut, tilgungsfreie Jahre mit einzubinden. Das heißt, im Normalfall sind es 1 oder 2 Jahre, dann zahle ich erstmal nur in Anführungszeichen den Zins, der vereinbart ist, entweder monatlich oder quartalsweise, habe aber noch nichts mit dem Thema Tilgung zu tun, sondern die setzt dann entweder im zweiten oder im dritten Jahr ein. Was Förderdarlehen ein bisschen starr macht, ist das Thema vorzeitig zu tilgen. Da habe ich auch ganz oft immer, werde ich gefragt, ja, was ist, wenn es besser läuft, kann ich vorzeitig tilgen? Das geht theoretisch natürlich auch bei öffentlichen Fördermitteln, aber nur gegen eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Und diese Vorfälligkeitsentschädigung ist im Normalfall so hoch, dass es unattraktiv ist, vorzeitig zu tilgen. Macht meiner Meinung nach auch selten Sinn. Also wenn ich Geld an der Seite habe, dann packe ich es irgendwo auf ein Sparkonto oder lasse es weiter arbeiten. Und gerade Unternehmer haben ja immer wieder Investment Cases. Also von daher ist es ganz gut. Und wenn man das vergleicht, also man muss ja nicht immer Förderdarlehen in Anspruch nehmen. Man könnte ja auch einfach sagen, ich gehe zu meiner Sparkasse, Volksbank oder wohin auch immer und spreche über ein ganz normales Hausbankendarlehen. Bei Hausbankendarlehen ist es so, da kann man verhandeln, dass man sagt, ich möchte gerne eine gewisse Summe pro Jahr zusätzlich tilgen können, ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Das ist, das bestätigen mir auch Banker, immer für viele ganz wichtig, das zu verhandeln. In Anspruch nehmen tut es tatsächlich so gut wie gar keiner.
Guck mal,
Weil,
spannend, ne?
ja, weil man
Ja.
entweder sind die Anlässe nicht da, also es läuft nicht so gut, dass es möglich ist, oder es läuft halt auch so gut, dass man dann weiter investiert, was als Unternehmer ja auch völlig okay ist, ne? Immer den nächsten Schritt dann auch zu gehen. Also von daher, man kann die Programme schon so basteln, dass man sich auch wohlfühlt damit. Da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Aber da bin ich auch ganz oft in der Diskussion dann mit, im Regelfall Mandantinnen sind es, weil die Männer sagen eher, komm, ich will so viel Geld wie möglich, so lange wie möglich, zu sagen, pass mal auf, boah, aus Risikogesichtspunkten würde ich doch eher die längere Lauf Zeit nehmen, weil es macht keinen Sinn, sich immer zu viel Druck zu machen. Du wirst es vielleicht auch wissen, du machst ja auch Businesspläne mit deinen Mandanten, Mandantinnen. Also der Plan tritt ja selten genauso ein, wie er geplant ist. Es ist halt nur ein Plan. Und da kommt irgendwas, dann verschiebt sich irgendwas und dann sollte nicht sofort der Druck da sein.
Ja, das finde ich auch. Also das gefällt mir wirklich und mein Podcast heißt ja übrigens Mut zur Gründung. Ich würde hier ganz klar mal aussprechen, Mut zur Finanzierung, ja, weil ich das absolut exakt in jedem Bereich genauso sehe wie du. Wir sollten da wirklich mutiger sein, denn wenn man wirklich im Gründungsvorhaben irgendwann mal an der Position ist und entweder vielleicht tatsächlich mal das Geld braucht, weil der Case doch nicht so eintritt, wie geplant und berechnet, oder man einfach auch mal die Freiheit braucht, für ein neues Projekt zu investieren, ist das echt eine super coole Sache.
Ja,
Ich.
was ich gerne ergänzen würde, ist,
Ja.
und das ist jetzt keine Werbung oder soll keine Werbung sein, ich empfehle immer, sich professionelle Hilfe zu suchen, was das Thema Finanzierung angeht. Weil ich hatte zwar gesagt, meine Vision, da stehe ich auch zu, ne, gute Unternehmer mit einer guten Idee sollen nicht am Zugang zu Kapital scheitern. Damit das funktioniert, muss man diesen Prozess aber schon professionell managen, so nenne ich das immer.
Ja,
Das kann man natürlich auch
auf
alleine
jeden
machen,
Fall.
ne, wenn man das Know-how hat, aber die meisten haben auch nicht das Know-how und ich halte es auch nicht als einen unternehmerischen Skill, dass man dass man dieses Know-how zwingend haben sollte. Und also um an öffentliche Fördermittel ranzukommen, ich hatte gesagt, es ist gut, dass es sie gibt, schade, dass es so kompliziert ist, ist der Antragsweg immer über eine Geschäftsbank. Das nennt man das sogenannte Hausbankenprinzip. Das muss nicht die derzeitige Hausbank sein, aber der natürliche Reflex der meisten ist, ich spreche erstmal mit meiner Bank, wo ich auch mein Privatkonto habe. Und dann gehe ich ganz häufig zu meinem Privatkundenberater und der sagt mir, ich überspitze mal ein bisschen, ist ja völliger Blödsinn, was du vorhast, dafür wirst du nie Geld bekommen. Und dann hören die meisten schon auf und gehen erst gar nicht weiter, weil der Banker, der vielleicht auch gar keine Ahnung jetzt von dem Geschäftskundenmetier hat, hat gesagt, nee, ich kriege eh kein Geld. Dann hören wir auf. Ist vielleicht so ein bisschen wie in deinem Beritt, wenn man an den falschen Sachbearbeiter der Bundesagentur für Arbeit trifft im Erstgespräch, die sagen, ja, brauchst dich gar nicht zu bemühen, Gründungszuschuss zu beantragen, weil für dich gibt es das sowieso nicht. Machen wir ja nochmal in einer gesonderten Folge. Aber das passiert auch tatsächlich leider bei Banken, muss man sagen. Und dann geben viele auf und sagen, ja, nee, wenn der das schon sagt, dann mache ich das nicht. Deswegen halte ich es für zwingend notwendig, dass man sich da wirklich Unterstützung holt. Das kann auch gefördert werden, je nach Bundesland. Und ist das Geld aber in jedem Falle wert, weil es die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, dass man an das Darlehen rankommt und auch an die richtige Darlehenshöhe, wenn man einen guten Berater hat. Und da darf man sich nicht entmutigen lassen. Da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema Durchhaltevermögen und Scheitern. Aktuell ist es so, dass ich sage, man muss mit 3 bis 4 Banken sprechen, also jetzt Geschäftsbanken, bis eine Bank sagt, jawohl, das Vorhaben möchte ich gern begleiten und ich reiche den Antrag bei der KfW beispielsweise ein. Und da lernt man schon mal Resilienz und Durchhaltevermögen und mit Rückschlägen umzugehen. Aber auch da ist es ganz gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der die Argumente der jeweiligen Banken dann mal immer mal ein bisschen einordnen kann. Weil es gibt
Ja.
tausend Gründe, warum eine Bank sagt, ich begleite das Vorhaben nicht. Und die Volksbank um die Ecke, also das war jetzt beispielsweise die Sparkasse, die abgesagt hat, und die Volksbank um die Ecke bewertet das gleiche Vorhaben mit der gleichen Gründerpersönlichkeit komplett anders.
Ja.
Ne? Deswegen
Ja.
da an der Stelle auf jeden Fall als wichtiger Tipp, immer mit mehreren Banken sprechen und sich nicht von einer Absage entmutigen lassen.
Ja. Ja, das trifft tatsächlich exakt auch für die Agentur für Arbeit zu. Was ich aber tatsächlich auch noch mal an der Stelle sagen möchte, ist ja, diese professionelle Begleitung, das ist tatsächlich auch aus meiner Erfahrung her ganz, ganz wichtig. Ja, und auch ich möchte das an der Stelle gar nicht jetzt hier als totale Eigenwerbung nutzen, sondern ganz einfach aus dem Grund, es gibt Menschen, die sich in diesem Bereich sehr gut auskennen. Und wenn ich zum Beispiel das Darlehen brauche, um diese Gründung eben umsetzen zu können oder um sie vielleicht etwas erfolgsversprechender umsetzen zu können, dann ist es sinnvoll, genau da hinzuschauen. Und dann braucht es, denke ich, Menschen wie uns, die sich mit dem Thema Finanzierung auskennen, die sich aber auch mit dem Thema Businessplanerstellung auskennen. Wie oft erlebe ich es in meinem Alltag, ja, dass Menschen mir die Frage stellen, ja, Businessplan, ja, kann doch alles nicht so schwer sein. Ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Und ich weiß da einfach auch aus Erfahrung, dass dieser Businessplan, egal ob ich ein Darlehen beantrage oder einen Gründungszuschuss beantrage, ein strategisch extrem wichtiges Papier ist und wovon einfach sehr viel abhängt. Und deswegen ist es einfach mehr als klug, sich da eben jemanden an seine Seite zu holen, der das nicht zum ersten Mal macht, sondern der eben genau weiß, was eine Bank dort geschrieben haben sehen möchte oder auch die Agentur für Arbeit. Das ist schon echt, ja, schon ganz sinnvoll. Ja.
Ja, sehe ich genauso. Danke für den Hinweis. Und ich habe da immer einen sehr konträren Punkt zu. Erstmal glaube ich, weil es ist ja so, die häufige Aussage oder Meinung ist ja, ein Gründer sollte seinen Businessplan selber schreiben. Das unterschreibe ich bis zum gewissen Punkt auch. Ich unterscheide immer zwischen das geschäftliche Konzept muss er auf jeden Fall selber schreiben. Und verlange ich auch in Anführungsstrichen, wenn er zu mir ins Gespräch kommt, um über die Finanzierung zu sprechen. Aber ich unterscheide immer zwischen Businessplan, der zu einer Bank geht und einem Businessplan, den man für sich selber geschrieben hat. Und dem Businessplan, der zur Bank geht, sieht unter Umständen ganz anders aus als das, was man für sich selber geschrieben hat. Was nicht bedeutet, dass man da jetzt irgendwie was besonders schön oder schlecht rechnet oder lügt oder verschweigt oder so, darum geht es gar nicht, sondern in einem Businessplan, der zur Bank geht, ich nenne es immer, es ist ein adressatengerechter Businessplan, der hat einen ganz klaren Empfänger. Und dieser Empfänger ist ein Banker und der muss prüfen, ob er ein Darlehen vergibt. Und es müssen einfach die Informationen, die eine Bank dafür braucht, müssen in dem Businessplan abgefrühstückt werden. Und
Absolut.
das können andere Informationen sein, als ein Gründer für sich braucht, um zu entscheiden, möchte ich das jetzt wirklich tun oder nicht tun.
Ja, wir machen das tatsächlich im Rahmen des Gründercoachings so. Also wir haben ja die glückliche Situation, dass die Agentur für Arbeit ja ein 1:1 fördert, ne, zur Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Und das auch meistens mit einem guten zeitlichen Umfang, so dass man da auch wirklich sehr effizient auch arbeiten kann. Und dann ist es so, dass ich absolut verfolge, dass der Businessplan selber geschrieben werden soll, aber mit professioneller Unterstützung. Ja, das heißt, am Ende kommt dann genau eben das raus, was du gerade beschrieben hast, nämlich ein Businessplan, der für den Adressaten ist. Und da ist es natürlich unterschiedlich, welche Art von Unterstützung und wie viel Unterstützung ein Gründer braucht. Und deswegen arbeiten wir eben ne, mit Gründercoaches, die eben wirklich auch gut ausgebildet sind und hoffentlich ein sehr gutes Gespür haben, was können Sie von dem Gründer eben einfordern und wo ist eben entsprechend Support nötig. Aber am Ende ist das genau das Ziel, dass da ein überzeugender Businessplan rauskommt für den Ziel und Zweck, für den er geschrieben ist, ne? Ja, genau.
Ja.
Ab sofort ist übrigens mein Buch bestellbar. Am 13.11. ist das Veröffentlichungsdatum und du kannst es jetzt schon überall vorbestellen. Zum Beispiel auf Amazon oder Thalia oder Hugendubel oder eben in jeder Buchhandlung bei dir um die Ecke. Die Links dazu findest du in den Shownotes, damit du es auch direkt bestellen kannst. Und dann kannst du es in der Woche um den 13.11. entweder in deinem Briefkasten finden oder du kannst es in der Buchhandlung, wo du es bestellt hast, abholen.
Kennst du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich dir jetzt schnell. Und zwar haben wir seit 2024 den Kalender gefüllt mit Live-Masterclasses zu den Themen Gründung aus der Arbeitslosigkeit und Businessplan schreiben. Du möchtest dabei sein? Kein Problem. In den Shownotes findest du den Link zur Landingpage, wo du dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für 0 € anmelden kannst. Ich freue mich auf dich.